Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ich freue mich, hier vorne stehen zu dürfen. Ich bin das erste Mal hier vorne zu einer Predigt. Deswegen möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Wiebke Kramp, studiere Theologie und wohne auf dem Campus mit meinen drei wundervollen Kindern und meinem tollen Mann. Und als erstes möchte ich euch fragen, wer von euch bekommt denn gerne Briefe? Das sind einige Hände. Also ich bekomme sie gerne. Ich habe euch auch ein paar Mal mitgebracht. Das ist nur eine kleine Auswahl von dem, was ich so in den letzten Jahren gesammelt habe. Briefe, die mir einfach was bedeuten. Es sind so verschiedene Briefe. Ich bekomme sehr gerne Briefe. Wenn man einen aus dem Postkasten holt, dann ist man noch gespannt, was wird wohl drinstehen. Ist es eine Urlaubskarte oder ein Brief von der Oma oder von einem lieben Freund? Ist es vielleicht eine Gratulationskarte, weil man Geburtstag hatte? Oder vielleicht eine Einladung zu einer Hochzeit oder zu einem Fest? Oder ist es vielleicht sogar ein Liebesbrief? Ich habe hier einige Briefe von meiner Pfadfindergruppe. Bis vor anderthalb Jahren, als wir hier nach Bogenhofen gezogen sind, habe ich eine Pfadfindergruppe mitgeleitet. Und ich liebe diese Pfadfindergruppe sehr. Das tat mir sehr weh, diese zurückzulassen. Und bei dem letzten Lager, was wir gemeinsam hatten, haben sie vieles Schönes für mich vorbereitet. Unter anderem hat jedes Kind und auch manche von den Erwachsenen und mein Prediger haben mir Briefe geschrieben. Da drin haben sie dann reingeschrieben, was sie an mir mögen und geschätzt haben, was sie mir wünschen oder lustige Erlebnisse, die wir zusammen erlebt haben. Das ist mir sehr viel wert, solche Briefe. Hier habe ich noch ein anderes Briefchen. Es ist eher ein Zettelchen. Das ist von meiner großen Tochter Hanna. Als Studentin und Mutter fühle ich mich oft zerrissen und habe oft das Gefühl, nicht richtig auszureichen, weder für das eine noch für das andere. Und ich möchte euch erzählen, was neulich geschah. Das ist erst vor kurzem gewesen. Ich kam wieder nach Hause nach einem vollen Tag voller Vorlesungen, viel gelernt und hatte wieder das Gefühl, einfach nicht auszureichen für alles. Und auf meinem Schreibtisch lag dieses Zettelchen zusammen mit diesem kleinen Tonvögelchen, den sie für mich im Werkunterricht gebastelt hat. Und auf dem Zettelchen stand sinngemäß, dass wenn der liebe Gott sich doch um die Spatzen kümmert, wie viel mehr wird er sich um meine Sorgen kümmern? Als hätte sie es geahnt, was gerade in mir vorgeht, was in meinem Herzen vor sich geht. Und dann hat sie noch draufgeschrieben, was sie an mir als Mama schätzt. Und das war Balsam für mein Herz in dem Moment und mir kamen sofort die Tränen. Ich weiß nicht, wann du zuletzt mal einen persönlichen, handgeschriebenen Brief erhalten oder selbst versendet hast. Heutzutage sind wir es gewohnt, dass wir kurze Nachrichten miteinander teilen. Wir schreiben uns kurze E-Mails, wir schreiben kurze WhatsApp-Nachrichten. Manchmal reagieren wir sogar nur mit einem Emoji oder einem kleinen Video. Wenn wir ehrlich sind, sind die meisten dieser Nachrichten dann eher oberflächlich und unpersönlich. Ein persönlicher, handgeschriebener Brief dagegen zeigt doch den Charakter und die Persönlichkeit des Schreibers. Ich gebe zu, nicht jeder Brief ist erwünscht. Wenn zum Beispiel der Name von einer Behörde draufsteht, da geht die Freude direkt einmal in den Keller. Und ich weiß nicht, bei der Eingangsfrage, die ich eben euch gestellt habe, wer bekommt gerne Briefe, vielleicht hat dieser Gedanke einige zögern lassen, die Hand zu heben. Ich erinnere mich noch an eine Situation, wo ich für mein Medizinstudium die Kombination der Professoren zugesendet bekommen sollte, die ich für meine mündliche und praktische Physikumsprüfung brauchte. Und ich wartete sehnsüchtig auf diesen Brief, dann bekam ich ihn endlich, machte ihn auf und es war genau die Kombination drinne, die ich absolut gar nicht wollte. Und ich habe mich nicht gefreut. Dann habe ich wieder nach der Prüfung auf das Ergebnis gewartet. So können Briefe in uns positive oder negative Gefühle auslösen. Der Inhalt ist also sehr entscheidend. Eine Art, die ich noch nicht erwähnt habe, ist ein Empfehlungsbrief. Ein Empfehlungsschreiben ist eine Beurteilung von einer Person über eine andere Person. Und da drin steht es zum Beispiel, wer du bist. Es steht auch drin, vielleicht woher die empfehlende Person dich kennt. Es steht drin, was du gut kannst, ob du teamfähig bist oder fleißig bist oder was auch immer. Und es sollte auch drin enthalten sein, wofür derjenige dich empfiehlt, also für ein Stipendium oder eine Schule oder was auch immer. Zur Zeit des Paulus im ersten Jahrhundert gab es ebenso solche Empfehlungsschreiben. Es diente dazu, das Vertrauen und die Legitimität herzustellen, besonders wenn jemand reiste und in eine fremde Gemeinde kam. Damals in der Antike gab es ja noch nicht solche Ausweise, wie wir sie hatten. Es gab auch noch nicht solche Zeugnisse, wie wir sie hatten und auch noch keine schnellen Überprüfungsmöglichkeiten, um zu schauen, ob der andere vertrauenswürdig ist. Deswegen brauchte man Empfehlungsschreiben. Sie bestätigten, wer jemand ist. Also es diente zur Identitätsbestätigung. Es stand auch drin, ob derjenige vertrauenswürdig ist. Es diente dem Vertrauensaufbau. Und es stand auch drin, in wessen Auftrag er handelte, also zum Autoritätsaufbau, zur Anerkennung der Autorität. Solche Empfehlungsschreiben waren im ganzen Römischen Reich bekannt und üblich. Besonders wichtig waren solche Empfehlungsschreiben für wandernde Prediger, Missionare oder Apostel, aber auch für die Boten, die Briefe überbrachten, oder für Christen, die in einer fremden Stadt einfach Unterkunft oder Unterstützung brauchten. Im Neuen Testament finden wir Beispiele, die ihr hier auch seht. Da wird zum Beispiel in der Apostelgeschichte Apollos empfohlen. Oder im Römerbrief wird der Gemeinde Phoebe empfohlen. Paulus empfiehlt in den Korintherbriefen einmal Timotheus und einmal Titus. Die Gemeinde wollte einfach sicher gehen, dass die richtige Lehre vertreten wird und dass die Gemeinschaft, die christliche Gemeinschaft einfach so auch sicher ist. Und so betraf es Paulus auch ganz persönlich, wie wir im Brief an die Korinther gleich erfahren werden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt 2. Korinther 2 aufschlagen. 2. Korinther 2. Und dort die Verse 12 bis 17 möchte ich mit euch nur kurz ein bisschen überfliegen, um dann zum eigentlichen Text meiner Predigt zu kommen. 2. Korinther 2, 12 bis 17. Da hatte Paulus gerade seine besondere Rolle als Apostel dargelegt. Sein Werk war inzwischen weit verbreitet und bekannt und seine Leiden um des Evangeliums willen trugen die Zeichen seines Dienstes als Apostel. Der Dienst seiner Mitarbeiter und sein eigener Dienst wurden ein Wohlgeruch für seine Umgebung. So heißt es in Vers 15. In Vers 17 können wir lesen, dass es auch andere Wanderprediger gegeben haben muss, die die Botschaft Jesu, das Wort Gottes, verändert hatten und verfälscht haben. In Kapitel 3, in dem ersten Vers, können wir herauslesen, dass Paulus Gegner möglicherweise solche Empfehlungsschreiben mit sich trugen, die ihre eigene Identität bestätigten, aber auch um die Integrität seines Dienstes, also von Paulus, in Frage zu stellen. Apostelgeschichte 18 sagt klar, dass er es war, der die korinthische Gemeinde gegründet hatte. Und das veränderte Leben der Gemeindeglieder in Korinth zeigte, dass sie von Gottes Geist verändert wurden und dass der Dienst von Paulus Früchte trug. Es war ein Beweis für seine Apostelschaft. Ich möchte nun mit euch die Verse 1 bis 3 lesen. Da heißt es: Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Brauchen wir etwa wie gewisse Leute Empfehlungsschreiben an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr selbst in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Als ich diesen Text gelesen habe, habe ich mich gefragt, was ist denn bei unseren Briefen heutzutage so üblich? Zum einen braucht es natürlich einen Empfänger. Wir schicken keinen Brief los, ohne zu wissen, wohin das geht. Dieser Brief, den wir hier gerade gelesen haben, hat auch einen Empfänger. Es sollte für jedermann zu lesen sein. Es braucht natürlich auch einen Absender. Es ist ein Brief des Christus. Christus höchstpersönlich ist der Absender. Dann braucht es natürlich einen Inhalt. Ein Brief ohne Inhalt macht keinen Sinn. Da muss eine Botschaft drinstehen oder vielleicht auch etwas Erlebtes, was fixiert wird. Auch hier sehen wir durch unseren Dienst ausgefertigt. Der Dienst, den Paulus und seine Mitarbeiter in der Gemeinde vollführt haben, hat etwas verändert, hat etwas bewegt, hat eine Botschaft getragen. Dann brauchen wir natürlich noch irgendwie eine Tinte, etwas, womit wir den Brief schreiben. Und hier steht, dass es der Geist des lebendigen Gottes ist, der es geschrieben hat. Und wir brauchen ein Material, einen Untergrund, auf dem wir schreiben. Das sind die fleischernen Tafeln des Herzens. Paulus brauchte im Gegensatz zu den Hausierern des Evangeliums kein Empfehlungsschreiben, um seine Autorität zu etablieren. Als Gründer der Kirche von Korinth war das einzig notwendige Zeugnis, waren die Gemeindeglieder selbst dieser Gemeinde, das veränderte Leben. Und Gott selbst war es, der seinen Dienst höchstpersönlich bestätigte. Er war es, Christus selbst, der der Autor dieses Briefes war. Er ist der Inbegriff des Bundes. Und so habe ich euch zwei Texte mitgebracht, die das nochmal verdeutlichen. In Jeremia 31, Vers 33 steht, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Jesus schreibt höchstpersönlich. Und in Hesekiel 11, Vers 19 steht, und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben. Und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben. Jesus ist es, der unseren Untergrund des Briefes vorbereiten möchte und verändern möchte. In dem Text, den wir eben gerade gelesen haben, bezieht sich natürlich Paulus auf die Gemeindeglieder in Korinth. Aber das Prinzip lässt sich doch eigentlich auf alle Gemeindeglieder anwenden. Das Leben der Gläubigen von dir und, also da spreche ich von dir und mir, soll für andere Menschen sichtbar zeigen, wer Christus ist. Wir sollten ein Brief Christi sein. Fallen dir Personen in der Bibel ein, wo du sagst, ja, das waren richtig gute Empfehlungsschreiben für Jesus? Mir sind da einige eingefallen und ich bin mir sicher, dass dir noch viel mehr einfallen. Da haben wir zum Beispiel Noah. In 1. Mose 6, Vers 9 steht Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Dann fiel mir noch Abraham ein. Da heißt es in Jakobus 2, Vers 23, Abraham aber glaubte und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Und dann fiel mir noch Maria ein. In Matthäus 26, Vers 13 heißt es, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Wenn ich diese Texte so höre, dann denke ich so, boah, wie schön wär's, wenn alle in unserer Umgebung nur so von uns reden würden. Wenn wir auch solch ein Empfehlungsschreiben sind. Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht, die ich vor einer Weile gehört habe. Und ich kann euch nicht sicher sagen, ob es nur eine Erzählung ist oder tatsächlich stattfand. Da geht es um eine Frau, sie soll Anna heißen, die auf ihrer Arbeit im Büro immer sehr zuverlässig war. Sie wollte immer pünktlich sein, sie war freundlich, sie war zuverlässig in allen Dingen, sie war fleißig. Und eines Tages entschied sie sich, in den Urlaub zu fliegen, machte am Freitag noch alles ordentlich im Büro, verließ ihren Schreibtisch gewissenhaft ordentlich und flog in den Urlaub. Als sie dann am Urlaubsziel angekommen ist, wühlte sie in ihrer Handtasche und suchte nach etwas und entdeckte den Kugelschreiber ihres Chefs aus der Firma. Er war nichts Besonderes, schlicht blau mit dem Firmenlogo drauf. Und so blieb sie einen Moment sitzen und dachte so, ach, den bringe ich nach dem Urlaub zurück. Aber dann spürte sie so ein leises Unbehagen. Aber dieser Stift gehört ihr nicht. Und nach langem Hin und Her entschied sie sich und ging zur Poststation an diesem weit weg entfernten Urlaubsort. Sie legte den Kugelschreiber in einen Briefumschlag und schrieb auf einem Zettel, ich habe diesen Kugelschreiber versehentlich eingesteckt. Mir ist wichtig, ehrlich zu sein, auch bei Kleinigkeiten. Als sie nach 2 Wochen einen wunderschönen Urlaub verlebt hatte und wieder zur Arbeit ging, ging sie in ihr Büro und auf ihrem Schreibtisch lag genau dieser Kugelschreiber und ebenso ein Zettel daneben von ihrem Chef geschrieben, danke, auf Menschen wie sie kann man sich verlassen. Es ging gar nicht um den Stift, es ging darum, wer man ist, wenn niemand zusieht. Von ihr, von dieser Anna, wurde sicherlich in der Firma sehr gerne erzählt. Sie war in puncto Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit ein tolles Empfehlungsschreiben. In der Bibel gibt es ein Empfehlungsschreiben, das zum ersten auf jeden Fall wahr ist, das kann ich euch versichern, und gleich eine ganze Gemeinde betrifft. Von ihr erzählte man auch gern. Denn in Epheser 1, Vers 15 und 16 steht, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Wenn ich so das Motto dieser Gemeinde mir vorstelle, dann wäre es wahrscheinlich so, eine Gemeinde voll Glaube und Liebe. Es wäre doch schön, wenn von jeder Gemeinde in Österreich, der Schweiz und in Deutschland, weltweit, von jeder Adventgemeinde die Gäste aus der Gemeinde gehen und sagen, das war eine Gemeinde voll Glaube und Liebe. Und ich sage nicht, dass es hier nicht so ist. Für die Gemeinde Ephesus kommt jetzt aber das große Aber. Und so kann leider ein Empfehlungsschreiben auch manchmal ausfallen. In Offenbarung 2, in den ersten 7 Versen, wird nämlich über diese Gemeinde noch einmal geschrieben. Da heißt es dann in Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Autsch. Wir haben eben in im Epheserbrief gehört von dieser tollen Liebe. Ihr Motto, ihr Gemeindemotto. Und jetzt kommt, die erste Liebe hast du verlassen. Diese Gemeinde, die hier in Offenbarung beschrieben wird, wurde zu einer leidenschaftslosen Gemeinde, die drohte abzufallen. In Vers 2 hören wir zum Glück noch ein Lob. Da wird gesagt, wird bestätigt, dass sie tolle Werke haben, dass sie sich viel Mühe machten, dass sie ausharrten und das Böse nicht ertrugen. Das sind viele tagesausfüllende Werke. Folgte hier vielleicht ein Burnout der Liebe? Aus dem Text, den wir davor in Epheser gelesen haben, können wir sehen, dass sie nicht gar keine Liebe hatten. Sie hatten nur ihre erste Liebe nicht mehr. Sie waren zu eifrig, zu rechtgläubig geworden. In der Öffentlichkeit kann ich mir gut vorstellen, dass sie als eine tolle Gemeinde dastanden. Aber Jesus schaut tiefer und sah, dass sie drohte abzufallen. Die Botschaft an Ephesus ist ein Aufruf zur Beziehung. Das Sein sollte ihnen wieder wichtiger werden als die Taten. Vers 5 sagt, dass sie an die erste Liebe wieder denken sollen. Sie sollten zum Anfang zurückkehren. Ist es mit uns und Jesus vielleicht auch manchmal so, dass wir zum Anfang zurückkehren sollten, zum ersten Licht zurückschauen sollten? Könnt ihr euch noch erinnern, wie ihr frisch zu Jesus gefunden habt? Vielleicht seid ihr auch im Glauben aufgewachsen und so diesen eindeutigen Startpunkt gab es nicht, aber vielleicht gab es mal eine Zeit, wo du heißer für Gott branntest. Ich möchte dich ermutigen, zum Anfang zurückzukehren und den Weg erneut mit Jesus zu gehen. Sehen andere in deinem Leben die Liebe Jesu? Hast du noch deine erste Liebe? Eine andere Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist, bin ich eine gute Werbung für Gott oder blamiere ich manchmal Christus? Bin ich ein gutes Empfehlungsschreiben für ihn? Das Zeugnis, was ich gebe, mein Bekenntnis und mein Leben sollten doch übereinstimmen. Ansonsten bin ich ein schlechtes Zeugnis. Wenn ich auf der einen Seite versuche, fromm zu leben, aber auf der anderen Seite lügenhaft oder rau mit den Leuten rede oder frech mit ihnen rede, dann passt es einfach nicht zusammen. Und so haben wir eine solche direkte Gegenüberstellung auch in 1. Johannes 4, Vers 20. Da heißt es nämlich, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Liebe Geschwister, ist es möglich, dass man neben Briefen auch Menschen lesen kann? Wie jemand mit anderen umgeht? Wie jemand reagiert, wenn es schwierig wird und jemand gestresst ist? Wie jemand liebt, vergibt oder ehrlich bleibt? Menschen lesen dein Leben. Ich habe ein Zitat vor etlichen Monaten gefunden, was mich genau zu dieser Predigt bewogen hat. Das ist ein Zitat, was mich sehr beschäftigt hat. Es kommt aus dem Buch Wie findet man inneren Frieden. Da heißt es, Gottes Kinder sind dazu berufen, Christus zu repräsentieren und die Güte und Barmherzigkeit des Herrn bekannt zu machen. Wie Jesus uns den wahren Charakter des Vaters offenbarte, sollen wir Christus einer Welt offenbaren, die seine liebevolle, mitfühlende Liebe nicht kennt. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, sagte Jesus, so sende auch ich sie in die Welt. Ich in ihnen und du in mir, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Der Apostel Paulus sagt zu den Jüngern Jesu, das haben wir eben schon gelesen, es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, erkannt und gelesen von jedermann. Mit jedem seiner Kinder schickt Gott einen Brief in die Welt. Wenn du ein Nachfolger Christi bist, dann sendet er mit dir einen Brief an die Familie, das Dorf und die Straße, wo du lebst. Jesus, der in dir wohnt, möchte zu den Herzen der Menschen sprechen, die ihn noch nicht kennen. Vielleicht lesen sie weder die Bibel, noch hören sie die Stimme, die aus ihren Seiten zu ihnen spricht. Sie erkennen nicht Gottes Liebe in seinen Werken. Wenn sie in dir tatsächlich ein getreues Abbild Jesu erkennen können, kann es sein, dass sie durch dich etwas von seiner Güte verstehen und gewonnen werden, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Christen sind Lichtträger auf dem Weg zum Himmel. Sie sollen Christi Licht in die Welt hineinleuchten lassen. Ihr Leben und Charakter sollen anderen eine richtige Vorstellung von Christus und deinem Dienst vermitteln. Wenn wir Christus darstellen, dann sollen wir den Dienst für ihn so attraktiv erscheinen lassen, wie er wirklich ist. Christen, die in ihrem Herzen Schwermut und Traurigkeit ansammeln, die murren und klagen, stellen anderen Menschen Gott und das Leben als Christ falsch dar. Sie vermitteln den Eindruck, als hätte Gott keinen Gefallen am Glück seiner Kinder. Damit geben sie ein falsches Zeugnis von unserem himmlischen Vater. Ein mächtiges Zitat. Paulus sagte in dem 2. Korinthertext nicht, ihr sollt ein Brief sein, sondern er sagt, ihr seid ein Brief. Das heißt, unser Verhalten spricht. Unsere Haltung erzählt eine Geschichte. Unser Alltag zeigt, was uns wichtig ist. Wenn jemand dein Leben liest, was erfährt er über Jesus? Wir haben auch gehört, wer der Empfänger ist. Es ist deine Familie, dein Partner, deine Kinder. Es ist dein Dorf, die Straße, in der du lebst. An diese Menschen ist dieser Brief gerichtet. Diese Menschen werden vielleicht niemals in die Bibel schauen oder etwas von Jesus hören. Doch wenn sie in deinen Seiten, in deinen Lebensseiten lesen und hören können, können sie dann sein Leben kennenlernen. Was lesen andere in unserem Lebensbrief? Da habe ich jetzt mal ein paar Beispiele, die vielleicht hoffentlich nicht auf euch zutreffen. Bist du vielleicht eine Klatschzeitung und die anderen, wo du immer nur auf andere zeigst? Oder bist du so eine Art Beschwerdebrief, wo man merkt, dass der andere ständig nur meckert und immer unzufrieden ist? Bist du vielleicht ein Sportmagazin und alles dreht sich um Sport? Bist du ein Roman und alles dreht sich um Abenteuer und Liebe? Bist du vielleicht ein Politikblatt, weil man gerne mit dir diskutiert und du dich über die aktuellen Weltgeschehnisse immer super auskennst? Bist du vielleicht wie ein Businessmagazin, weil sich alles um Geld dreht? Oder bist du ein Modeblatt, weil man ständig nur bei dir die neueste Mode präsentiert sieht? Welche Botschaft vermittelt dein Leben? Gottes Wunsch ist ganz klar. Er möchte, dass wir ein Einladungsschreiben auf ihn sind. In der Bibel heißt es, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das sollte in die Welt hinaus. Er möchte, dass wir ein Mahnschreiben sind. Tut Buße und jeder lasse sich taufen auf dem Namen des Herrn Jesus Christus. Das sollte in die Welt. Wir sollten ein Liebesbrief sein, wo der Inhalt folgender sein sollte. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir sollten ein Trostbrief sein. Diese Nachricht muss durch uns in dieser Welt ankommen. Ein Brief für Gott zu sein bedeutet, dass das Evangelium in uns persönlich, in unserem Herzen Gestalt annimmt. Franz von Assisi hat mal gesagt, und das finde ich sehr schön, verkündet das Evangelium, wenn nötig, auch mit Worten. Das Evangelium sollte sich in unseren Worten, aber vor allem in unserem Verhalten zeigen. So ist unser Zeugnis oftmals viel effektiver als viele Predigten. In dem Buch Christ Objects Lessons habe ich dazu ein schönes Zitat gefunden. Da heißt es, die göttliche Wahrheit übt nur wenig Einfluss auf die Welt aus, obwohl sie durch unser praktisches Leben großen Einfluss haben sollte. Das bloße Bekenntnis zur Religion ist weit verbreitet, hat jedoch wenig Gewicht. Wir mögen behaupten, Nachfolger Christi zu sein. Wir mögen sagen, dass wir jede Wahrheit im Wort Gottes glauben. Doch das nützt unserem Nächsten nichts, wenn sich unser Glauben nicht in unserem täglichen Leben widerspiegelt. Unser Bekenntnis mag bis zum Himmel reichen, aber es wird weder uns selbst noch unsere Mitmenschen retten, wenn wir nicht tatsächlich Christen sind. Ein rechtes Vorbild wird mehr dazu beitragen, der Welt zu dienen, als all unser bloßes Reden und Bekenntnis. Studien über Mission zeigen und bestätigen das. Ich habe zwei Studien gefunden, einmal vom US-Soziologen Rodney Stark und in einer Studie von John Loveland, die sagen, dass der Weg in eine Glaubensgemeinschaft meist nicht mit einer überzeugenden Predigt beginnt, sondern mit der Erfahrung von Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Wenn ein Gemeindeglied in eine Gemeinde kommt und dort herzlich aufgenommen wird und sich heimatlich fühlt, dann werden sie automatisch nach weniger Zeit fragen, was glaubt ihr eigentlich? Welche Überzeugung prägt dein Leben so, dass du so handelst, dass du so bist? Sehen andere in deinem Lebensbrief die Liebe Jesu und die Liebe zu unserem Gegenüber in Wort und Tat? Sieht deine Familie und dein Ehepartner, wie du die Liebe Jesu im Fokus hast und die Liebe zum Nächsten? Sehen es deine Mitschüler im Studium und in der Schule? Deine Kollegen auf der Arbeit? Sehen es die Leute auf der Straße, wenn sie dich im Auto beobachten? Sehen es die Leute, wenn du im Einkaufshalle in der Warteschlange wartest, ganz geduldig? Sehen sie, dass du die Liebe Jesu und die Liebe zum Nächsten im Fokus hast? Sehen es deine Gemeindeglieder hier, die neben dir sitzen? Eine Gemeinde, die die Liebe Jesu und die Liebe zum Nächsten ganz doll im Fokus hatte, war die Gemeinde, die Urgemeinde im ersten Jahrhundert. Ich möchte mit euch nur ganz kurz die dick erhobenen Sachen durchgehen, was diese Gemeinde ausmachte. Sie waren beständig in der Lehre und in der Gemeinschaft. Sie waren beständig im Brotbrechen und in den Gebeten. Da es viele Notleidende gab, verkauften sie ihre Güter und verteilten sie, je nachdem, wie es jeder brauchte. Sie waren beständig, einmütig und in Einfalt des Herzens. Und sie waren angesehen. Das ist eine schöne Beschreibung einer Gemeinde. Eine großherzige, mitfühlende Gemeinde. Und bei dem Wort Einfalt bin ich kurz stecken geblieben. Hab so gedacht, wenn wir so das Wort Einfalt benutzen, der ist einfältig, dann sagen wir meistens, dass jemand dumm und naiv ist. Das ist hier natürlich nicht gemeint. Und so habe ich mal nachgeschaut, was dieses Wort Einfalt bedeutet. Es heißt redlich sein, ehrlich sein, kein frommes Theater spielen, kein Imagegetue und ungeteilt sein. Also kein Doppelleben führen. Auf der einen Seite Gott im Fokus haben und auf der anderen Seite eigentlich nur mein eigenes Leben im Fokus haben. Wenn ich sehe, dass diese Urgemeinde in Einfalt zusammen war, war es also eine authentische, ehrliche, echte Gemeinde. Das einzige Verlangen, was diese Gemeinde auszeichnete, war, dass die Gläubigen das Ebenbild des Charakter Christi offenbarten und das Reich Gottes immer mehr zu vergrößern. Und das Ergebnis haben wir gehört, der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Es kamen immer mehr Menschen dazu. Schon damals erfüllte sich das, was die Forscher heute herausfinden. Da waren die Gläubigen, die Gäste, die kamen und die gesagt haben, so wie du will ich auch leben. Ich möchte so sein, wie dein Herz es mir offenbart. Ist das auch dein Wunsch für deine Gemeinde? Es geht nicht in einer Gemeinde unbedingt immer nur um gutes Management oder tolle Veranstaltungen. Und die sind auch wichtig. Vor allem geht es aber darum, dass wir Liebe zeigen, Vertrauen zu Gott zeigen und dass wir alles miteinander teilen. Das kann natürlich auch das Essen sein und das Geld sein, aber es kann vor allem auch Zeit sein, die wir miteinander teilen. Fähigkeiten, die wir dem anderen zur Verfügung stellen. Und es können auch unsere Sorgen und unser Leid sein, die wir mehr miteinander teilen sollten. Diesen Kontrast der Authentizität, den beschreibt, finde ich, Paulus im 2. Korinther-Text, den wir gelesen haben, ganz deutlich. Ein Stein ist hart, kalt und äußerlich. Auf dem sollte der Brief nicht geschrieben sein. Und dann sagt er im Kontrast dazu, auf was dieser Brief geschrieben sein soll, nämlich auf dem Herzen. Lebendig, persönlich und echt. Glaube ist eben nicht nur Religion oder Tradition oder Wissen im Kopf. Glaube heißt, Gott schreibt seine Liebe in dein Herz und alle anderen können das sehen. Und so zeigt sich ein Brief für Christus ganz konkret in Geduld statt schneller Verurteilung, in Ehrlichkeit statt Mitlaufen, in Vergebung statt Nachtragen, in Hoffnung statt Zynismus und in Nachfragen, wahrem Interesse und echter Fürsorge statt Gerüchte und Verleugnung. Diese Liebe ist vielleicht nicht laut und vielleicht auch nicht perfekt, aber sie ist echt und authentisch. Ist dein Lebensbrief authentisch? Lebst du authentisch? Oder lebst du so, dass es die Erwartungen der anderen erfüllt? Lebst du vielleicht so, dass du Anerkennung von deiner Umgebung erhältst? Oder lebst du so, dass du versuchst, die Verurteilung der anderen zu vermeiden? Lebst du authentisch? Gott kommt es auf unser echtes Herz an. Er möchte es ganz. Er möchte es ungeteilt. Er möchte es authentisch und echt. Und er will es voller Hingabe für ihn und für unsere Mitmenschen. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, vielleicht ist die einzige Möglichkeit für unsere Umgebung, Jesus kennenzulernen, wenn sie in deinen Seiten deines Lebensbriefes lesen. Ich möchte hier kurz einen Exkurs mit euch machen. Ich habe mich nämlich gefragt, was ist eigentlich der teuerste Brief auf der Welt? Es ist der sogenannte Mauritius Ballcover. Das ist eine Balleinladung zu einem Kostümball von einer Lady Gom. Und das ist die Ehefrau des Gouverneurs von Mauritius gewesen. Es heißt zumindest, dass er extra für diese Einladung ca. 500 Briefmarken der blauen und roten Mauritius gedruckt hat. Und von diesem Brief, von dieser Einladung, aber weltweit gerade, zumindest was man weiß, nur 3 Briefe umher kursieren. Was macht ihn so wertvoll? Zum einen habe ich euch gerade gesagt, ist es natürlich diese rote Mauritius-Briefmarke von 1847. Sie ist extrem selten und dadurch sehr begehrt und einfach teuer. Der Brief ist ein Faltbrief, der von Mauritius nach Bordeaux geschickt wurde und auf der gesamten Route mehrere Poststempel auf der Rückseite erhalten hat. Also neben dieser wertvollen Marke sind es auch die Poststempel von 1847, darunter der Mauritius Post Office Doppelkreisstempel, der extrem selten und wertvoll ist. Der ist jetzt auf diesem Brief nicht drauf. Ich habe den mit dem Doppelkreisstempel nicht gefunden. Und jetzt passt auf, er wurde im Juni 2021 in Ludwigsburg für sage und schreibe rund 10 Millionen Euro versteigert. Ein Stück Papier für 10 Millionen Euro. Es waren 8 Millionen Euro zuzüglich dem Aufgeld. Ich rede von einem Stück Papier, was, wenn es ins Feuer fällt, einfach nichts mehr wert ist. Und hier geht es noch nicht mal um den Inhalt. Bei einem Brief kommt es doch auf den Inhalt an. Ich brauche ja keinen Briefumschlag losschicken und da steht nichts drin. Es geht hier aber nur um diesen Briefumschlag. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, sinnlos. Wenn wir ein wahrer Brief für Christus sind, Dann geht es aber um einen viel höheren Wert. Es geht um Leben und Tod. Es geht um Menschen, um die Menschen in deiner Umgebung. Es geht um das ewige Leben. Dein Lebensbrief ist so wichtig für andere. Viel mehr wert als dieser Mauritius Ballcover. Und deswegen ist es wichtig, dass dein Lebensbrief klar und deutlich formuliert ist. Unmissverständlich für alle anderen. Es kann kein Brief sein, der anderen zeigt, dass ich ein Leben führe, so in den Tag hineinleben. Unser Lebensbrief ist bedeutend für mich und für andere. Wie sah das eigentlich zur Zeit Jesu aus? Als das Licht schlechthin auf diese Erde kam, so kehrten die meisten seiner Kinder ihm den Rücken zu. Wenn wir uns zum Beispiel Petrus anschauen, der ihn verleugnete, oder Judas, der ihn verriet, die Pharisäer, die es kaum abwarten konnten, ihn bei nächster Möglichkeit loszuwerden. Seine Familie machte es ihm nicht leicht. Seine Nachbarschaft und seine Dorfgemeinschaft hielt nicht viel von ihm. Und die eigenen Gemeindeglieder wollten ihn umbringen. Seine Gegenwart war eine Mahnung für alles Falsche und Verächtliche. Und dennoch sind die Menschen scharenweise zu ihm gekommen und haben ihm von ihrem Leid erzählt. Er hatte Verständnis für ihre Menschlichkeit und ihre Sorgen. Dazu habe ich ein wunderschönes Zitat im Buch Erziehung gefunden. Für jeden Einzelnen erkannte Jesus unendliche Möglichkeiten. Er sah die Menschen, wie sie sein könnten, verwandelt durch seine Gnade in das Bild der Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes. Da er hoffnungsvoll auf sie blickte, schöpften sie Hoffnung. Da er ihnen mit Vertrauen begegnete, schenkten sie ihm ihr Vertrauen. Indem er sich als Ideal des Menschen erwies, weckte er in anderen den Wunsch, ihm nachzufolgen und den Glauben dazu fähig zu sein. In seiner Gegenwart erkannten Verirrte und Verachtete ihre Menschenwürde wieder und wünschten sich, seiner würdig zu sein. Viele, die jegliche Beziehung zum Göttlichen verloren zu haben schienen, erhielten durch Jesus neue Anstöße. Und den Verzweifelten eröffnete sich die Perspektive eines neuen Lebens. Es wäre Gott die größte Freude, wenn wir einander so in der Gemeinde stets begegnen würden. Siehst du die tiefsten Bedürfnisse deines Gegenübers, hier in der Gemeinde und außerhalb? Schaust du Gefallene hoffnungsvoll und mitfühlend an oder vorwurfsvoll und verdammend? Begegnen kaputte, zweifelnde und verzweifelte Menschen in dir die Liebe? Vielleicht ist der Wunsch, ein Empfehlungsschreiben für Jesus zu sein, in dir ganz stark. Aber vielleicht fehlt dir die Kraft. Woran liegt das? Ich bin mir sicher, dass es da jemanden gibt, der die Werbung für Jesus so schwach wie möglich und so verzerrt wie möglich ausfallen lassen möchte. Er möchte unseren Glauben schwächen, damit wir schwach sind. Und leider sehen wir das in unseren Gemeinden immer wieder, dass es Menschen gibt, die Nöte und Leiden haben und die sich aber nicht trauen, es preiszugeben. Und das tut weh zu sehen. In meiner Seelsorgetätigkeit erfahre ich viel von den Nöten einiger Menschen und es macht mich traurig und betroffen. Da sehe ich Familien, die zerrüttet sind, Eltern, die gestresst sind und in der Erziehung überfordert sind. Es gibt Ehen, die kaputt gehen oder kaputt sind. Erwachsene, die vielleicht Traumata aus ihrer Kindheit mit sich herumschleppen. Da sind Kinder, die mehr Zeit mit Medien verbringen als mit Menschen. Es gibt junge Menschen, die sich nach Liebe und Nähe sehen und Aufmerksamkeit suchen und sie vielleicht nie richtig bekommen haben. Vielleicht sind da auch Männer und Frauen dabei, die sich in Beruf und Freizeit selbst verwirklichen wollen und den Familiensinn oder die Freude am Dienst für Jesus verloren haben. Und ich sehe immer wieder junge Menschen, die kaum Ziele in ihrem Leben haben und sich so sehr nach Perspektive sehen. Kennst du solche Menschen? Bist du solch ein Mensch? Um hier nochmal auf die Kindergeschichte zurückzukommen. Vielleicht empfindest du es so, dass du denkst, dein Bratapfel ist gerade nicht besonders süß. Oder das Briefpapier, auf dem der Lebensbrief geschrieben sein sollte, ist vielleicht nicht so gut vorbereitet, nicht so warm, nicht so echt. Dein Lebensbrief ist vielleicht gerade nicht so gut und flüssig zu lesen. Und wir fühlen uns vielleicht nicht unbedingt so wie die Geschwister, die wir in der Urgemeinde beschrieben haben eben. Vielleicht kommt dir die Arbeit in der Gemeinde manchmal auch sehr mühselig vor und die Freude am Dienst für Jesus ist nicht immer so da. Und dann schauen wir auf die Urgemeinde und sind frustriert, weil wir sehen, dort gab es so einen großen missionarischen Erfolg. Gott hat einen Wunsch für dich. Sei echt. Sei authentisch und lebe ehrlich. Bleibe beständig im Gebet und vertrau auf Jesus. Wir wollen oftmals Gott dienen und haben kaum die Kraft, weil uns etwas abfällt. Die Mühen, die Lasten, die Sorgen des Lebens. Und ich möchte dich fragen, was hält dich ab? Ist es eine Last der Sorgen? Oder schleppst du auch etwas aus der Vergangenheit mit dir rum? Ist es vielleicht eine Sünde, die dich davon abhält, so für Gott zu leben? Oder vielleicht ist es sogar eine Person, die dich abhält? Manche denken jetzt vielleicht, erst wenn ich frei von Sünde und Sorgen oder inneren Kämpfen bin, kann Gott mich gebrauchen. Aber ich möchte dich ermutigen, ein Brief für Christus zu sein, heißt nicht, ich falle nie, sondern ich kehre immer wieder um zum Anfang der Liebesgeschichte. Und ich gehe diesen Weg neu mit Jesus. Deine Kämpfe können nämlich Hoffnung für andere sein. Hab den Mut, deine bittere Füllung, deine nicht so gut vorbereitete Briefunterlage Gott abzugeben und deinen Blick von dir wieder auf ihn zu richten. So kannst du ein Wohlgeschmack und ein Wohlgeruch auch für deine Umgebung sein. Jesus hat Verständnis für deine Sorgen. Er möchte sein Bild in dir wiederherstellen, denn so hat er uns ursprünglich geschaffen, nach seinem Bilde. Ich möchte dich ermutigen, dass du tagtäglich zum Licht Jesu schaust und dass du ihn dann nach einer Zeit widerspiegeln kannst und so auch seine Liebe. So habe ich zum Abschluss 4 Ermutigungen für dich. Kehre zum Anfang deiner Liebesgeschichte mit Jesus zurück. Und wenn du sie noch gar nicht begonnen hast, beginne diese Liebesgeschichte. Lass dich von Gott heilen und wiederherstellen. Lebe echt und authentisch in der Gemeinde und außerhalb. Und lasst uns in der Gemeinde mehr miteinander teilen und füreinander einstehen. Möchtest du ein Empfehlungsschreiben für Gott sein, offen und gut leserlich für jeden in deiner Umgebung? Ich wünsche dir Gottes Segen bei dieser Entscheidung oder bei dem Vorhaben, weiterhin ein Brief für Christus zu sein. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.